Hallo und herzlich willkommen im Podcast Zimmer 102. Heute zu Gast Fotograf Peter Rigaud. Mit ihm gemeinsam reisen wir heute nach Peru. Und nebenbei sind wir ganz locker flockig und niemals bockig.
Das war ein Motto seiner 3,5 Jahre alten Tochter. Wer weiterhin Bock hat auf supergeile Sprüche für den Glückskeks, der muss uns unbedingt auch abonnieren bei Spotify und überall, wo es Podcasts gibt, Instagram, YouTube und jeden Freitag gespannt sein auf die neue Folge Zimmer 102. Na, wie geht's deiner Allergie?
Oh, frag nicht. Es hat ja noch nicht mal richtig angefangen. Aber ich leide schon.
Ja, und du schnarchen ja tust du auch, genau.
Ja, ich merke das auch. Wenn ich in der Früh aufstehe, mein ganzer Hals ist trocken, mir tut alles weh. Und wenn ich dich dann sehe, dann denke ich mir, scheiße, der hat auch schlecht geschlafen.
Da weiß ich jetzt gar nicht mehr, was ich drauf sagen soll. Du sag mal, wer macht denn den leckeren Eierlikör, den wir immer trinken?
Ich.
Wann machst du den denn bitte?
Na, in meiner Freizeit.
Ich glaube ja, dass du noch Hilfe hast, aber ich komme mich auch noch dran.
Nein, ich habe auch wirklich Hilfe, weil ich ja auch hier die Flaschen mache mit pasteurisierten Eiern und ich da mit den Mengen dann total durcheinander komme. Und da hilft uns die liebe Denise.
Ah, deswegen schmeckt der so gut.
Bitte?
Nein,
sie hat mein Rezept
so
auch. Also, also beziehungsweise das Thermomix-Rezept, weil wie ihr alle mittlerweile wisst, kann ich ja nicht kochen, außer ich habe den Thermomix.
Wir müssen mal bei Vorwerk nachfragen für einen Werbevertrag, glaube ich.
Ja, aber, aber vorher möchte ich Markenbotschafter werden für Eierlikör.
Für Eierlikör?
Mhm.
Wow, da gibt es doch nur eine große Firma.
Ich wollte schon immer einmal Eierlikör-Prinzessin sein. Mit so einer Schärpe.
Oh ja.
Oder eine Eierschale auf dem Kopf.
Wahnsinn.
Als Krone.
Und da stelle ich mir jetzt das Foto zuvor. Das könnte ja dann der Peter machen, der heute zu Gast kommt.
Boah, und dann wäre es auch noch richtig gut, weil der Peter, der ist echt talentiert und hatte wirklich schon alle vor der Kamera, oder?
Ja, absolut. Ich habe immer das Bild von Angela Merkel mit der Kaffeekanne im Kopf. Fragen wir ihn nachher mal, wie.
Ja, oder das von Olaf Scholz im Aufzug mit der Aktentasche.
Da wissen wir ja schon, dass das die alte Aktentasche war. Das hat er uns ja schon verraten.
Und dass er Ärger bekommen hat von seinem Vater. Also Olaf Scholz hat Ärger bekommen, weil die Aktentasche die alte ist. Und er sich endlich eine neue kaufen soll.
Seid gespannt auf das Gespräch mit Peter. Wir freuen uns.
So, herzlich willkommen beim Podcast Zimmer 102. Heute zu Gast der Peter. Peter ist ein Fotograf, wird uns dazu aber gleich viel mehr erzählen.
Herzlich willkommen, Peter.
Hallo Philipp, hallo Jenny. Freue mich, dass ich da sein darf.
Ja, ebenso.
Ja, und freue mich auf ein spannendes Gespräch.
Absolut. Jetzt hat die Jenny schon gesagt, du bist Fotograf. Mit dem Handy so oder so richtig Fotograf?
Nee, schon richtig so, wie man sagt. Also ich habe es richtig gelernt sozusagen.
So
ja.
Richtig?
Also richtig hier in Berlin, Ende der 80er Jahre, richtig nach dem Abitur sozusagen eine Schule besucht, den Lette-Verein heißt der. Also der war ist nach wie vor in Berlin-Charlottenburg oder Wilmersdorf. Und dort habe ich so richtig analog fotografieren gelernt, mit Großbildfotografie entwickeln. Alles Mögliche. Negativretusche, alles.
Wow.
Ja, alles von der Pike auf gelernt.
Von der Pike auf. Ja, deswegen bist du auch so wahnsinnig erfolgreich wahrscheinlich, weil du das noch von der Pike auf gelernt hast. Ich habe mir deine Webseite angeguckt, natürlich in der Recherche vorher. Und ich habe die ganze Zeit mit offenem Mund da vor dem PC gesessen. Du hast ja, ich glaube, alle Menschen, die ich irgendwie gut finde, fotografiert. Also von Politikern über Quentin Tarantino, über Christoph Waltz, über Angela Merkel, so das
Bill
letzte.
Murray,
also
Olaf Scholz.
Wir können die ganzen
Nina
90
Hagen
Minuten.
Fand ich übrigens richtig cool.
Danke.
Wie ist das, wenn du so Leute fotografierst? Bist du dann, ist das auch so eine Beziehung, die man eingeht mit denen? Ist das ist doch irgendwie auch was Intimes, fotografieren?
Naja, man darf es nie vergessen. Das ist ähnlich, also vielleicht auch, weil wir ja, glaube ich, über Hotellerie, Gastfreundschaft und überhaupt zu reden, das sind vielleicht doch auch gewisse Parallelen. Also man soll sozusagen so Business-Bekanntschaften, Freundschaften oder enge Verbindungen, also es ist immer diese 2-3 Stunden, die einem geschenkt werden mit dieser Persönlichkeit, manchmal sind es mehr, manchmal weniger, manchmal verbringst du Tage, ist einfach eine professionelle Beziehung, würde ich sagen. Ne? Mhm. Also das ist wie wenn du auf einem Bankett kochst oder so. Du bist einfach, du arbeitest zusammen auf einem Projekt, bist für diesen Moment sozusagen wirklich aufeinander fokussiert, aber manchmal ergibt sich auch sowas wie eine Bekanntschaft oder Freundschaft danach, aber man soll das nicht überinterpretieren und ich glaube, es ist auch gut, wenn jeder sein Privatleben noch hat. Also das ist, bei Jenny lacht ganz laut, also sie weiß, wovon sie spricht.
Auf jeden Fall. Ja, genau.
Geschützte Räume nennt
so
man das.
Ist es. Definitiv.
Ja. Aber es ist, deswegen habe ich auch gefragt, weil es ist ja irgendwie auch, wir bekommen ja auch sehr viel mit. Bei uns die Gäste, die sind ja auch ein Stück weit zu Hause bei uns im Haus. Mhm. Wenn man das sagen kann, wir sagen immer auch, das hört sich so abgedroschen an. Man sagt, zu Hause, woanders zu Hause sein ist so im Hotel. Das wollen wir eigentlich gar nicht, weil wir sind ein Hotel und es ist schön, wenn man zu Hause hat, wo man dann auch wirklich ganz intim ist. Aber man hat andere Einblicke und deswegen fand ich das so spannend, weil du ja schon, wenn du Menschen fotografierst, das muss ja in erster Linie dir gefallen, aber auf der anderen Seite sind ja auch die Menschen, die fotografiert werden, die sieht man ja, man sieht dich ja nicht, man sieht ja nur die Kunst, die du damit vollbringst. Deswegen fand ich das total spannend, ob du dann auch guckst, dass du die Persönlichkeiten so darstellst, wie du sie siehst. So wird es wahrscheinlich sein.
Ja, insofern ist das richtig und ich sage auch, also für mich ist sowieso, Fotograf zu sein, ist einfach ein Geschenk. Ja. Also ich freue mich jeden Tag, dass ich das sein darf und dass ich das auch wirklich leben darf, sozusagen. Ne. Und aber man soll das eine mit dem anderen nicht verwechseln und ich glaube, es ist einfach, Professionalität ist das Wichtigste und es ist die Interpretation oder vielleicht noch wichtiger, also wie ich jetzt Fotografie definiere, ist einfach auch einen Zeitgeist einzufangen. Also ich finde es immer am spannendsten sozusagen, also weil ich oft gefragt wird, was ist denn sozusagen das Spannendste an dem Beruf? Ist das die Leute kennenzulernen oder ist das dann veröffentlicht zu sehen im Magazin oder wo auch oder im Web zu sehen? Aber was ich so bemerkt habe über die Jahre hinweg, sozusagen das Spannendste ist zu sehen, wenn man Menschen das zweite oder dritte Mal sozusagen, und ich bin jetzt auch schon einige Jahre dabei.
Wie also, lange machst du das schon?
Naja, also wenn man das jetzt wirklich mit dem Start die Schule war, also 80. Ich war Ende der 80er Jahre in Berlin, also genau zur Wendezeit. Mhm. Also da hatte ich wirklich das Glück, dass ich so im Juni 89 nach Berlin kam und im November ist die Mauer aufgegangen. Krass. Also es war schon
gutes Timing.
Super Timing. Wow. Und dann halt sozusagen ein bisschen danach noch assistieren und dies und jenes. Mhm. Und ich würde jetzt mal sagen, so 1993, 94, das waren so die ersten Jahre, wo ich auch davon leben konnte, sozusagen. Also jetzt auch schon fast 30 Jahre. Also Wahnsinn, erschreckend, ja. Wenn man das so sagt. Ja, so.
Und
so
da fotografiert man die eine oder andere Person ja auch öfters.
Genau, und das ist eben das Spannende, dass du siehst sozusagen eine Entwicklung in einer Person oder du siehst halt sozusagen, wenn jemand, den du damals fotografiert hast, hast du gedacht, interessant, aber kann ich irgendwie gar nicht so anfangen. Und auf einmal siehst du, nach 10 Jahren hat sich die oder der total zum Megastar entwickelt oder macht sozusagen dieses eine Ding besonders gut. Ja? Mhm. Also das kann ja auch sein, ich weiß nicht, ein Schuhmacher, der die besten Schuhe der Welt macht oder so. Also das finde ich auch so ganz spannend, dass du in so viele oder Köche oder auch in Hotels sozusagen zu fotografieren, dass du einfach so Verbindungen, also ich würde nicht sagen Freundschaften, aber Verbindungen über die Jahre. Das ist das Schöne daran, dass du dann immer wieder kommst und mal so, hallo, Tachchen und wie geht's? Und das sozusagen über die ganze Welt verteilt. Ist schon toll. Ja, ist einfach gut.
Ja, voll. Das ist bei unseren Gästen ja auch so. Also wir freuen uns auch, wenn wir Gäste zu Stammgästen bekommen und dann, wenn die, weiß nicht, wir haben in Wien gearbeitet und wenn die dann nach Berlin kommen, so, ach, jetzt habe ich endlich gesehen, wo sie sind und dann kommen wir. Und dann freut man sich auch und das ist auch so irgendwie eine schöne Beziehung, die man da eingeht.
Naja, also insofern den Zeitgeist festzuhalten, finde ich sozusagen das Interessanteste und das auch the most rewarding, also sozusagen was an langfristig wirklich viel gibt, finde ich jetzt für mich ganz persönlich, ja.
Mhm. Sehr schön.
Ich habe in der Recherche mir überlegt, eine Frage zu stellen, weil ein Fotograf, ich meine, für dich sind oder ich glaube, dass ein Fotograf oder generell kreative Menschen oder auch Künstler ganz anders durch die Welt spazieren, wie ich als Pragmat. Glaubst du, dass du in Menschen oder die Menschen anders siehst als wir Laien, die nicht so durch die Linse gucken und vielleicht andere Dinge in den Gesichtern siehst oder sagst, ach, das ist aber eine interessante Type und jemand anders wird sagen, pff, das ist aber ein Gesichtskrapfen. so in die Richtung, glaubst du, dass man das hat? Aber was meinst du mit
Pragmat sozusagen? Also, oder wieso kannst du diese Behauptung aufstellen, dass Künstler einen eigenen Blick haben oder dass du jetzt pragmatisch durch die Welt gehst?
Ja, bisher, also mein Mann ist ja auch eigentlich Künstler, ne? Ja. Das, was er auf den Teller zaubert, muss ja auch attraktiv und schön ausschauen. Und wir haben eine Kollegin, die ist unser Creative Director, die ist unheimlich kreativ, die läuft durch die Stadt, fotografiert was, das ist total schön und ich denke mir, ich wäre da vorbeigelaufen und gesagt, ja super, da klebt jetzt was an der Wand, ja. Toll, so, oder ein abgerissenes Plakat oder was. Und ich glaube irgendwie, da gibt es so diese kreativen Menschen, die immer in dem Hässlichsten was Schönes sehen. Und ich als Pragmat gehe durch die Welt und sage, ja, da ist halt jetzt ein Müllhaufen, ne?
So. Ja, kann ja auch gut sein, ne?
Ja, definitiv. Aber ich glaube so als Fotograf und gerade weil du ja viele, also viel porträtierst, auch viel in der Mode, glaube ich, fotografiert hast, was ich so gesehen konnte.
Mode weniger, aber ich würde so. Meinen Kernbereich würde ich mit der Porträtfotografie verbinden. Sozusagen.
Und das sind ja Menschen. Ja. Und jeder Mensch ist anders. Und natürlich hat jeder Mensch was Schönes. Ich möchte jetzt nicht als der Böse dastehen, um Gottes Willen. Aber ich glaube, man sieht einfach Menschen anders vielleicht. Würdest du es unterschreiben?
Ja, auf jeden Fall. Wobei, da würde ich noch weiter differenzieren. Dass ich glaube, es gibt einfach Menschen, die wahnsinnig begabt sind im Zuhören, also sozusagen die jetzt Musik zum Beispiel, wo ich dann oft sehe sozusagen, also die zeigen mir dann Fotos, also, guck mal, also weltbeste Geigerin oder Sopranistin und sagt, schau dir dieses tolle Foto an und denkst du, irgendwie, also das passt so gar nicht. Genauso und man muss sich dann reinversetzen, auch für mich zum Beispiel, der jetzt keine Begabung in der Musik hat sozusagen, ich kann das auch ganz schwer beurteilen, sozusagen. Ne? Also da geht es dann in den Bereich, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Ja. Und das ist immer ganz gefährlich, sozusagen. Ne?
Ja, klar.
Es muss immer sozusagen, das ist so ähnlich wie beim Kochen, so schmeckt mir oder schmeckt mir nicht. Ja. Aber es muss ja irgendwie einen Sinn ergeben. Ja? Und bei der Fotografie, also gerade bei der Menschenfotografie, was ich das Spannende finde, ist sozusagen, also jetzt, ich würde sagen, was oft so strapaziert wird von anderen Fotografen, ist sozusagen die Seele berühren oder in die Seele reinschauen oder durch die Augen. Also da wäre ich ganz, ganz vorsichtig, weil ich natürlich schon auch Oberfläche fotografiere. Mhm. Ja. Wenn das dann passiert, dass ich Menschen berühre damit, dann ist es eh schon. Also dann ist es wirklich, finde ich es ganz toll.
Ja.
Und dann finde ich, ist auch ein Foto geglückt sozusagen. Ja? Oder wenn jemand anderer diese Person sozusagen in dieses Licht gerückt erkennt oder ich selber auch diese Person wiedererkenne und so. Also das ist eine hochkomplexe Angelegenheit.
Ja,
aber
definitiv.
Und es ändert sich auch immer wieder. Ja? Also das ist auch das Spannende sozusagen. Ja? Also du kommst oft aus einem Ergebnis, aus einem Shoot raus, wirst gefragt, und wie war's? Gerade wenn es sehr groß ist. Du, ich kann das nicht sagen. Ich schaue mir mal die Fotos an. Ja,
ja. Nee,
und das
Sinn.
Ist wirklich, weil manchmal kann es sein, dass die Stimmung einfach alles sehr angespannt und die Person hat sich nicht wirklich geöffnet. Und dann siehst du, aber du siehst da was in den Augen oder sozusagen in der Haltung, was so eine ganz besondere Anspannung oder besondere Relaxedheit zeigt oder so. Und man darf ja auch nicht vergessen, gerade bei den Persönlichkeiten, die jetzt sozusagen, die ich fotografiere, die stehen ja meistens dann auch sozusagen im Scheinwerfer der Öffentlichkeit und die wissen ja auch ganz genau, was sie mit diesem Instrument des Fotografiertwerdens anfangen. Und da ist dann oft auch ganz gut sozusagen, wenn da so ein gewisser Druck entsteht, Gegendruck und dass man da auch so zurückgeben kann. Und das finde ich eigentlich das Interessante. Ja. Und dass du dann auch wieder überrascht wirst, wenn du rausgibst, ja, das war aber heute wirklich, also irgendwie...
Zack.
Zäh, genau, zart, ja, wie man sagt. Zäh. Und dann siehst du, ja, aber genau diese Zähheit hat es benötigt, sozusagen, dass das wirklich dann eine Aussage ist, die jetzt auch über die Jahre hinweg sozusagen stimmig ist.
Ja, ja, ich finde es unheimlich spannend. Also ich tue mir immer schwer, der Philipp macht immer Scherze über mich, weil ich, wenn eine Kamera auf mich gehalten wird, mache ich immer das Gleiche. Und fühle mich da auch sicher. Und sobald ich da raus soll, denke ich mir, oh nee, das ist mir alles, oh nee, das bin ich nicht und so. Fühle mich sofort unwohl. Und deswegen habe ich eben so, das ist schon spannend. Es gibt dann bestimmt auch Leute, die das, klar, Profis, ne, die Topmodels, die nichts anderes machen und so ihr Geld verdienen, die tun sich wahrscheinlich viel leichter als vielleicht ein Politiker oder eine Politikerin. Weil die, also ich könnte mir das so vorstellen, die haben dann wahrscheinlich auch Druck und wollen dann was darstellen auf dem Bild, so wie du es ja auch gesagt hast. Sie müssen ja auch ein gewisses Bild erfüllen, ja, die Gesellschaft will das ja so. Und dann kann ich mir schon vorstellen, dass das dann anstrengend sein kann.
Ja, oder das ist es, da ist dann sozusagen die Professionalität, genau, des Fotografen oder Fotografiker, ja, dass du das so sublim unterwanderst, sozusagen, dass ich sozusagen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Politiker, also oder jemanden, der sozusagen Macht demonstrieren will auf dem Foto.
Genau, ja.
Und wenn ich da jetzt sozusagen diese Macht so einfach versuche oder den eher schutzlos darzustellen oder so. Nicht? Also ich will ja da überhaupt niemanden jetzt irgendwie zu nahe treten oder so, aber es ist ja eine ganz hochinteressante Sache. Und was mir, also ich kann das total nachvollziehen, was du sagst, was mir da immer hilft, ist sozusagen hier und da stehe ich ja selber, also jetzt gerade auch, werde ich gerade gefilmt sozusagen oder fotografiert. Ja. Aber was total interessant ist, ist dann hier und da, und das hat schon in Schulzeiten in der Fotoschule begonnen, weil wir mussten dann immer so, wir hatten also Aufgaben, zeige einen Menschen aus deinem Umfeld und die zwei Gesichter diesen Menschen, also ganz banale Aufgaben sozusagen. Und dann haben wir uns halt dauernd wir haben uns dann immer gegenseitig fotografiert, ja, in der Klasse. Und das war halt dann ist halt jeder irgendwann mal drangekommen. Ne? Und du merkst dann halt, wie das ist sozusagen. Also dein definierter Platz als Fotograf ist ja immer hinter der Kamera und du sagst, wo es lang geht sozusagen. Und dann sitzt du mal vor der Kamera und das ist hochinteressant, weil du dann einfach in einer ganz anderen Position bist und auch sozusagen merkst, dass das sehr viel mit Kommunikation zu tun hat. Ne?
Ja.
Und wie du jemanden führst und was ja auch wieder hochinteressant ist und was die ganze Sache dann auch wieder komplex macht, ist, was ich zum Beispiel bis heute nicht begreife, ist, also ich habe zum Beispiel durchaus Hemmungen, ich weiß nicht, in einem großen Auditorium sozusagen vor vielen Leuten zu sprechen oder so. Ne? Schauspieler oder Politiker sprechen, per Definition müssen die einfach in einem vollen Theater sprechen.
Ja.
Jetzt denke ich mal, okay, die sind die Selbstsicherheit in Person sozusagen, füllen das Burgtheater, whatever. Und dann kommen sie ins Fotostudio und finden es wirklich, also sichtbar, das ist nicht nur eine Koketterie, sondern das ist tatsächlich sozusagen ein Unwohlsein, das ich merke. Und das gilt es dann zu brechen von meiner Seite. Und das musst du auch erkennen, ob das jetzt reine Koketterie ist. Manchmal benötigt die Person dann einfach nur, ist schon gut, alles bestens, oder nur, ja, toll siehst du aus oder so, dann reicht schon.
Genau.
Aber bei manchen merkst du einfach auch, dass es eine tiefe Anspannung ist. Also ich glaube, fotografiert zu werden oder vor der Kamera zu stehen, das ist eine besonders exponierte Geschichte sozusagen.
Ich glaube auch. Ja. Nee, das ist total spannend, aber ich glaube, da haben wir dann auch wieder eine Gemeinsamkeit, weil als Hotelier muss man ja auch immer sich anpassen können. Man muss ja auch schauen, okay, was will der Gast jetzt? Will der hofiert werden oder möchte er einfach in Ruhe gelassen werden? Mag er es mal witzig und locker? Oder muss man ganz professionell und steif sein? Und das
oder
ist ja
strenge
auch
Hand mal.
Ja, genau. Das kann ich auch ganz gut.
Ja. Und am besten ist, wenn man es dann immer richtig macht.
Ja, genau. Man muss halt das Gespür haben. Und ich glaube, das ist bei dir nicht anders. Wenn du dann eine Person hast vor der Kamera, die dann einfach nicht rauskommt aus sich selber. Und das ist ja eigentlich das, was man dann möchte, gerade in der Porträtfotografie, dass man das Wahre zeigt. Ist das, glaube ich, harte Arbeit, den einen oder anderen dann zu knacken.
Ja, oder wie man, also in der Vorbereitung zu dem Gespräch haben wir gedacht, was ist eigentlich in einem Hotel, was einem besonders reizt, oder wann man einen Aufenthalt in einem Hotel gut findet. Und da finde ich schon, das ist einfach der Eindruck, wenn man nach 3-4 Tagen sozusagen rausgeht, man hat das Gefühl, das ist easy, locker, man kriegt nicht die harte Arbeit, die sozusagen hinter verschlossenen Türen in der Küche und im Service und so weiter, weil dann ist es ja gut. Und ähnlich muss sozusagen so ein Shoot im Studio auch sein. Also man kommt rein, fühlt sich gut aufgehoben, alles easy, alles locker und jeder macht so seinen Job so gut wie möglich. Ne?
Na klar. Ja.
Aber fotografierst du gerne im Studio oder lieber dann draußen irgendwo, wo du sagst,
also ich bin schon eher der Fotograf, also ich komme sozusagen, wenn man das jetzt so also über die letzten Jahre, so, ich komme schon so eher aus dem journalistischen Bereich oder habe sozusagen die ersten wirklich großen Jobs sozusagen über, damals gab es ja auch wahnsinnige Mediendichte sozusagen an Reisemagazinen und so Magazine wie ein Stern sozusagen, das damals genannt wurde, die Wundertüte sozusagen, also wo du in einem Heft alles drin hattest, ne? Von Mode, Porträt und das hatte ich in den ersten Jahren total viel gemacht, also bin ich glücklicherweise irgendwie reingerutscht und war halt die ganze Zeit unterwegs für diese Magazine und da lernst du halt auch wahnsinnig viel, weil lernen tut man es einfach nur durchs Arbeiten, ne?
Na klar.
Also du kannst noch so viel schwadronieren drüber,
ja.
Irgendwann am Tun.
Also das, da merkt man, hier sitzen drei schlaue Köpfe an einem Tisch, die nur drüber oder reden.
Harte Arbeit, die man aber nicht merken soll. Also das,
genau. Das hast du sehr schön gesagt.
Also es soll ja immer so alles easy, alles locker sozusagen. Also ich stelle mir das so vor, wie wenn Udo Lindenberg im Hotel Atlantik sozusagen, das muss immer
sozusagen,
überhaupt kein Problem, alles easy, wird gefixt, da und dort sozusagen. Also das ist so dieses Gefühl, das ich mag sozusagen, ja.
Ja, spannend. Aber ist das dann auch das, was du in deinem eigenen Studio den deinen Gästen sozusagen auch vermitteln möchtest?
Ja, wir sind jetzt da wegen Studio und draußen, also und aus der Richtung bin ich gekommen sozusagen, also ich habe einfach immer nur draußen fotografiert oder wenn ich dann irgendwie unterwegs war in Südamerika oder in Asien oder so, dann verwendest du halt eine normale Hausmauer als Studio-Hintergrund oder so. Ja? Und das, aus der Richtung komme ich, also starkes Improvisieren, mach mal dies, mach mal jenes und so weiter und ich mochte eigentlich am Anfang Studio gar nicht. Also ich habe mich überhaupt nicht wohlgefühlt darin, in dem ganzen Environment, weil es mich eher sozusagen eingeschränkt hat. Ja? Also weil ich habe irgendwie das ist nach wie vor oder heutzutage das normale, natürliche Sonnenlicht oder auch wenn ein trüber Tag ist, aber das natürliche Licht ist einfach unbeatable. Also das ist sozusagen das Beste, was du kriegen kannst sozusagen. Und ich sehe halt, Studio ist immer sozusagen eine Welt, die du nachempfindest und nachbaust sozusagen. Mittlerweile mag ich das aber ganz gern.
Da hast du mehr Kontrolle,
genau,
oder?
Genau, weil du halt unter kontrollierten Bedingungen, also vorausgesetzt, man beherrscht es.
Ja.
Vorausgesetzt, man beherrscht es. Dann ist es immer ganz schön, wenn man auch kontrollierte Bedingungen hat.
Ja.
Und dann ist auch egal, weil ich hatte schon so viele Shoots, wo ich denke, da bist du jetzt um 13 Uhr gekommen. Licht war super geil, super schön, weil es halt irgendwie im Korridor sozusagen irgendwo wahnsinnig schön reingeleuchtet hat. Aber der Gast ist erst um 15 Uhr gekommen oder den du fotografieren solltest. Und dann war wieder alles weg oder noch schlimmer in der Nacht dann. Ne? Mhm. Und da ist halt einfach besser, wenn du dann unter kontrollierten Bedingungen arbeiten kannst. Und am allerbesten ist es, wenn du sozusagen beides vereinen kannst. Sozusagen, ja.
Wie ja, das jetzt? Glaube, künstliches Licht und
natürlich. Nein, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie, also es ist nie schlecht sozusagen so vorbereitet zu sein, dass du halt im Studio, also unter kontrollierten Bedingungen arbeitest, aber dir immer so ein bisschen einen Freiraum, würde ich jetzt einmal sagen, für Improvisation lässt.
Ah, okay.
Das meine ich damit.
Ja. Also auch noch rausgehen kannst.
Ja.
Die Zeit.
Genau.
Das macht Sinn.
Ja.
Peter, wir haben bei uns unsere Mitarbeiter, wenn die anfangen, kriegen die immer einen Fragebogen von uns. Und den gehen wir jetzt nicht ganz durch, das wäre zu viel. Also die ein oder andere Frage. Das sind so richtig abgedroschene Fragen bei. Umso schöner sind die Antworten immer.
Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Genau sowas.
Wo würdest du dich denn in 10 Jahren
denken? Hast du schon gespickt oder was?
Denken, die schönste Antwort habe ich, glaube ich, schon mal im Podcast gesagt, hat ein Azubi von uns gesagt, der ist die Frage, was bist du in 10 Jahren?
Ja.
Er hat gesagt 30, weil er jetzt 20 ist.
Das ist gut.
Fand ich sehr gut.
Das ist also gut.
Als kleinen Tipp, wenn dich nochmal jemand fragt.
Ja.
eine schönere Frage ist mit Sicherheit, was würdest du gerne mal? Punkt, Punkt, Punkt. Machen, was würdest du gerne mal bereisen?
Mal machen. Also ich glaube, Ich würde gerne mal grundsätzlich jetzt nach den 2 Jahren Pandemie wieder sozusagen mal auf Reise gehen. Hm. Das wäre schon einmal sozusagen. Und dann, was bei mir ein wirklich weißer Fleck auf der Landkarte ist, ist einfach Asien. Also ich habe sozusagen wirklich fast alle Kontinente bereist. Ich war schon hier und da mal in Vietnam zum Beispiel oder Hongkong auch, aber ich würde einfach Asien viel, viel besser kennenlernen. Und wirklich, also so was du vorher im Vorgang sozusagen besprochen hast oder wir besprochen haben, also ich finde das eine ganz, ganz spannende Sache, sozusagen Asien sozusagen so intensiv zu bereisen. Ja,
ja, da muss man fast da leben, finde
also ja, ich. Oder leben, auch nicht ausgeschlossen. Ja.
Echt?
Wir sind jetzt gerade also kurz unterbrochen worden von unserem Roomservice.
Ja.
Jetzt wissen wir gar nicht, was es gibt. Weil Laura, unsere Barchefin, die macht uns immer einen kleinen Drink.
Ja, toll.
Da wird ein bisschen Alkohol drin sein. Ich hoffe, das ist okay für dich.
Ja, ja, voll.
Sehr gut. Wir können ja mal probieren.
Wir probieren einfach
ausschauen,
und versuchen.
Gut. Cheers.
Wir versuchen
Cheers.
Salut. Ja.
Schmeckt nach Gin.
Ja. Sehr frisch.
Krebsfrute, ja. Oder so. Ja. Zitrus.
Ja.
Mhm.
Ja.
Oh, und ich sehe einen wahnsinnig schönen Eiswürfel, sozusagen, der da Länge nach
Wahnsinn, ne?
Ins Glas gesetzt ist. Ja.
Freunde von mir, die hier waren, die haben immer gesagt, ihr habt viel zu viel Eis im Glas. Das ist ja so wie früher in den Clubs. Da habe ich gesagt, nee, das gehört sich so.
Mhm.
Wir waren bei Asien stehen geblieben, ja. Ich habe 2 Jahre in Shanghai oder 2,5 Jahre in Shanghai gelebt und danach Asien noch wirklich ein halbes Jahr bereist mit dem Rucksack. Ich kann es nur jedem empfehlen. Also es ist egal ob China, egal ob Thailand, ob Kambodscha, Singapur, es ist wirklich eine andere Welt.
Mhm.
Und ich finde, was ich so spannend fand, ich war früher in den USA, also mit meiner Mutter mal in New York und hab so ein bisschen die USA kennengelernt, bin dann, hab viel in Europa gearbeitet und dann wollte ich auch immer. Also für mich war das irgendwie noch so, dass viel gibt's ja nicht, ne? Also man hat so die Europäer, man hat die Amerikaner und man hat so das Amerikanische, dann vielleicht noch das Südamerikanische, was wir meinen zu kennen durch Spanien und durch Italien oder die
ja, ich kenne es ein bisschen besser, weil meine Familie, also meine Frau ist aus Peru.
Ah, okay.
Deswegen kenne ich es so gut und also Peru kenne ich wirklich gut und auch die Faszination und da auch wieder dieses Asiatische. Also ich habe jedes Mal das Gefühl, wenn ich sozusagen am Pazifik, egal ob in Los Angeles oder in Lima, die Sonne untergehen sehe, ist es einfach, da drüben ist dann Asien sozusagen. Ne? Und das finde ich total interessant. Und gerade in Lima hast du ja wahnsinnig hohe Population an Japanern und so weiter. Und auch der Influence der japanischen Küche auf die peruanische Küche und so weiter. Also das finde ich schon super spannend. Ja.
Das ist auch eine super gesunde und super leckere Küche.
Ja,
also
ja, aber bei der asiatischen Küche, gut, japanisch, da ist weniger
Glutamat und japanisch so Zeug. Ist ja auch ein großer Trend noch immer, ne? Also so die Kombination. Aber wenn du...
Aber essen die nicht Meerschweinchen?
Mhm.
Ja, ne? Siehst du,
ja, aber das ist immer so, da werden alle Touristen verschreckt. Da werden alle Touristen verschreckt. Also das darf man.
Nein.
Das darf man gar nicht sagen. Ne.
Die Engländer essen auch, wie heißen die?
Ratten?
Nee, Eichhörnchen.
Ja.
Was?
Ja, ja.
Habe ich noch nie gehört.
Ach, come on, ja,
ich habe in England gelebt.
Ja, siehst du mal.
Vielleicht in Schottland.
Die essen auch ganz andere Sachen. Was ist dein Lieblingsreiseziel?
Also USA, die Welt ist so groß. Also USA finde ich immer toll. Südamerika sowieso. Also weil
USA,
es einfach
wo? Du hast eben gesagt Kalifornien.
Ich finde Kalifornien. Ich finde Los Angeles einfach einen totalen Sehnsuchtsort.
Ja.
Weil das Licht so schön ist. Weil ich auch diese Stadt so null verstehe. Also das ist etwas, sicher. Also ich war sozusagen nach dem Abitur oder bei uns sagt man Matura, war ich ein Jahr sozusagen mit keinem Ziel sozusagen in USA unterwegs und war von Atlanta, bin dann sozusagen mit so einem Drive-Away, da hast du so einen Überstellungsservice mit einem Auto gemacht nach Kalifornien und habe mich einfach so treiben lassen. Und San Francisco war, da habe ich 2 Monate gewohnt sozusagen in San Francisco in so einem Haus, wo ich wahnsinnig nette Leute kennengelernt habe und so. Aber San Francisco war für mich sofort irgendwie, habe ich verstanden, die Stadt. Mhm. Und alles war für mich klar. Das ist so ein bisschen
hügelig.
Italy, ein bisschen dort die chinesischen Influence, ja. Dort die Portugiesen, ja, alle, die ganze Welt ist einfach sozusagen dort zu Hause. Und Los Angeles fand ich auf eine ganz interessante Art und Weise sozusagen komplett fremd, mir total fremd. Ja. Und auch dieses, dieses Highway-Netz und alles, aber gleichzeitig auch so wunderschön. Ja. Also dort würde ich gerne wirklich mal länger leben sozusagen. Und dann halt, ja, Peru sowieso. Also das ist.
Was sind denn, also was ist denn oder was macht für dich Peru so besonders, abgesehen von der persönlichen Bindung?
Ja, weil ich halt einfach die Familie dort habe. Und Südamerika war interessanterweise immer so ein Sehnsuchtsort. Und die Leute sind einfach wahnsinnig, wahnsinnig nett, wahnsinnig sympathisch, wahnsinnig herzlich, was wir sozusagen als Mitteleuropäer sozusagen. Also da merkst du einfach, was für eine Herzenswärme sozusagen von dort ausgeht. Mhm. Und das lerne ich auch täglich sozusagen mit der Familie mit. Ne? Ja. Und diese wahnsinnige Verbundenheit mit Essen sozusagen. Ja? Also ja. Das ist etwas, wo ich überhaupt nicht überrascht war, weil sozusagen dieser Boom der peruanischen Küche ist ja auch erst sozusagen, glaube ich, so die letzten 10, 15 Jahre, also ja. Da kennst du dich wahrscheinlich besser aus, aber ich würde jetzt so gefühlt, also so als ich die ersten Anfragen bekommen habe von Gourmet-Magazinen oder so, ach, du bist doch da oder öfters in Peru, kannst du nicht diese und jene Geschichte für uns machen? Das habe ich erst so die letzten 10, 15 Jahre erlebt sozusagen. Davor war das halt so, aber diese Tradition sozusagen ist einfach wahnsinnig stark gegeben sozusagen. Also das merkst du auch so, wie ich hatte jetzt auch so aus so einem Alpendorf, oder Dorf nicht, aber Kleinstadt sozusagen, Salzburg, ich wo du halt, sagen, aber es ist keine, es ist definitiv keine Großstadt.
Ja, okay. Ne?
Also, das wollen wir mal so sagen. Ne? Da merkst du halt auch einfach, da gibt es sozusagen, jede Familie hat seine Spezialrezepte und die werden dir nur unter größter Geheimhaltung weitergegeben und so weiter. Und das habe ich so in Südamerika auch erlebt und das finde ich ganz spannend.
Jetzt müsst ihr beide mir mal weiterhelfen. Was ist denn ein typisch peruanisches Gericht?
Also Ceviche ist einmal sozusagen, das ist die Speise überhaupt. Ceviche, also roher Fisch.
Okay, ja.
Roher Fisch, mariniert.
Mariniert, genau. Ah. Und sehr viel Säure. Jenny isst kein Fisch, deswegen.
Ah ja,
Ceviche, das war es, was wir alle essen wollen. Aber ich weiß,
was es ist. Ja, genau.
Es gibt ein paar, viele in London war das sehr Influenced, also viel peruanisch und japanisch. Der Nobu hat ja auch so Züge genommen und also das ist schon.
Also ist eine klassische Fusion-Küche sozusagen. Genau, ne? Ja. Also Spanien, dann gibt es wahnsinnig viele Maissorten. Also es gibt hunderte Maissorten und dann auch ganz stark sozusagen das Rind wurde dann halt auch übernommen, Schwein wurde auch übernommen und hat alles auf eine ganz besondere Art und Weise sozusagen
remixed. Ist das mit einfach viel Gewürzen oder eher?
Dann, Entschuldigung, dass ich dich unterbrochen habe, aber was zum Beispiel jetzt auch ganz stark im Kommen ist oder zumindest das letzte Mal, wie ich dort war, also kurz vor der Pandemie, also 2019 waren wir das letzte Mal dort, dass aus dem Amazon, also im Prinzip war sozusagen die Hochlandküche, also die Andenküche, die ganz stark definiert war, dann halt natürlich das, was vom Pazifik kam, Fisch, Ceviche. Und jetzt ist sozusagen der neueste Trend sozusagen aus dem Amazonas. Nicht? Ja. Und da gibt es so eigene Food-Scouts sozusagen, die dann wirklich 2 Wochen in den tiefsten Amazonas gehen und dort einfach irgendwelche Gewürze und Pflanzen richtig entdecken. Ja. Ja. Und das ist total spannend, ja.
Total. Aber wenn du hast eben gesagt, du hast viel fotografiert, bist du dann auch, also isst wahrscheinlich sehr gerne oder bist gerne?
Also ich esse total gerne, ja. Ja, ja und halt so Essensgeschichten habe ich immer wieder gemacht. Ja. Also ich würde mich jetzt nicht, weil ich natürlich auch über die letzten Jahre sozusagen bemerkt habe, also so ein krasses Spezialistentum in der Fotografie, also man muss ja die Fotografie auch immer als Nische sehen, ja?
Ja.
Also das ist ja auch so eine Nische, die zwischen Film und Influencer und irgendwo da angesiedelt ist, ja? Also die Grenzen sind ja mittlerweile total verschwommen. Da ist ganz, ganz schwierig, wenn du dann sozusagen zum Beispiel jetzt rein der Essensfotograf wirst oder so. Also und ich merke es auch, wovon ich total stark Kraft beziehe, ist sozusagen, also was mir so Freude macht an meinem Beruf nach wie vor, ist einfach, du fotografierst an einem Tag sozusagen irgendwie ein Staatsoberhaupt, Präsidenten, und am nächsten Tag fährst du in den Amazonas, also nicht jetzt am nächsten Tag, aber dann bist du 2 Wochen im Amazonas und fotografierst dort einfach, ne? Und kommst wieder zurück und fotografierst dann halt irgendwelche Wirtschaftstreibenden und so.
Ja.
Und das finde ich das Spannende, diese Abwechslung. Ja. Also diese Abwechslung, und du bist halt dann der Experte für nichts und alles. Ne?
Das ist immer gut.
Generalist.
Kannst du alles machen.
Ja, definitiv.
Aber wenn wir dich jetzt fragen, Peru, so unser nächster Urlaub nach Peru, was für Tipps hast du für uns?
Was ich für euch für Tipps habe?
Ja.
Also ihr seid ja sozusagen aus dieser Essens- und Gastronomiebranche, also da ist für euch sowieso ein leichtes, würde ich sagen, euch zurechtzufinden.
Aber keine Meerschweinchen.
Nee. Ja, da muss er, also das ist einfach übergehen, sozusagen, diskret übergehen. Ja. Aber zum Beispiel Barranco ist sozusagen so ein wirklicher wunderschöner Ort, sozusagen in Lima, der direkt an der Steilküste ist, sozusagen. Mhm. Also Lima ist, weil es wird immer, das ist sozusagen die erste Frage, wie hoch ist Lima?
Ja.
Weil das die meisten Leute mit Cusco verwechselt, das auf 3000 Meter liegt. Und Lima liegt am Pazifik sozusagen. Ist sehr ähnlich wie Los Angeles, also wahnsinnig groß, riesig groß, in die Fläche gezogen. Und dort, also ins La Mar, das ist von Astrid y Garçon, die kennt ihr ja sicher, ja. Nicht? Diese beiden Köche.
Ja.
Ich glaube, Astrid, also ich habe sie einmal fotografiert, die ist ja sogar aus Hamburg ursprünglich.
Ja.
Und die haben eine Cevicheria. Und dorthin zu gehen, ist einfach fantastisch. Also das ist sozusagen einmal der Willkommensgruß.
Ja.
Ja. Dann dazu ein Pisco Sour. Also wenn du dann auch noch gejetlaggt bist, ein Pisco Sour fährt immer gut ein. Ja.
Das glaube ich.
Ja, 2-3 Tage in Lima, wirklich jeden Tag sozusagen Mittag und am Abend gut essen gehen. Ja. Also da hast du eh zu tun, weil die Liste ist so lang von tollen Restaurants. Okay. Also Vigio kennst du ja sicher auch.
Ja.
Ja. Und dann gleich in die Höhe nach Cusco sozusagen. Dass du dann gleich...
Gleich wieder abtrainieren.
Wie kommt man da hin? Fliegt man oder fährt man?
Ja,
oder?
Also am einfachsten ist dorthin zu fliegen. Nur ja. Das Problem ist dann, da steigst du aus und brauchst einmal 2 Tage sozusagen, dich an die Höhe zu gewöhnen.
Ja, also,
wir hatten es einmal so gemacht, dass wir, die Busse sind sehr, sehr gut, dass du dann sozusagen in Richtung Süden fährst und das so ganz easy und angehst mit so Bussen, jede Nacht woanders bleibst und dann jeden Tag so um die 1000 Höhenmeter gewinnst. Ne? Titicacasee, sicher auch bekannt aus dem Pippi Langstrumpf.
Ich wollte es gerade sagen.
Ja, in Köln auch ein Karnevalshit.
Ja. Titicacasee.
Willst du den mal singen?
Nee, vielleicht? Den kann ich leider nicht singen.
Ja, und so vertreibt man dann die Zeit in der Höhe. Ja. Und Amazonas ist wieder so eine andere Welt. Das kann man dann vielleicht sogar in einer zweiten Reise machen. Also
meinst du, da braucht man nochmal?
Nee, ich weiß es nicht. Also wenn du 4-5 Wochen hast, dann kann man Amazonas noch dazu. Also um jetzt die Anden und Lima sozusagen abzureisen, glaube ich, brauchst du schon 2-3 Wochen sozusagen. Ja. Habe ich das Gefühl.
Ich habe Peru nie auf der Liste gehabt. Ne? Ja. Fällt mir das so ein. Mir so,
also man ist so, wenn man irgendwie Südamerika, dann denkt man so, ah ja gut, was muss denn Südamerika? Willst du irgendwie, man will dann zu viel sehen, glaube ich. Ne? Für uns ist, wie es auch in Amerika, wir haben einen Roadtrip gemacht und wir haben halt auch diese klassische Westküste gemacht.
Ja, toll.
Und es war auch, also für uns witzigerweise auch, alle haben gesagt, oh Gott, und Los Angeles plant da gar keine Zeit, eine schlimme Stadt und hässlich und. Und wir waren in Los Angeles und wir waren gleich am Ende nochmal da, weil uns hat die Stadt so gut gefallen. Und ich weiß genau, was du meinst. Du hast in allen anderen Städten gefühlt in den USA immer so diese portugiesischen Viertel und Einflüsse und da gehst du hin Chinatown und da gehst du hin das da und Little Italy, also es ist alles irgendwie...
Es erklärt sich für einen Europäer sofort.
Hier ist jetzt das und in Los Angeles ist irgendwie alles so gemischt und so...
Aber es war auch so konträr, finde ich, also Los Angeles ist so konträr in allem, finde ich.
Zum Rest von den USA, wir haben auch noch nicht so viel gesehen, aber... absolut.
Da haben wir noch einiges vor uns. Die Liste wird immer länger und länger.
Ja, jetzt starten wir hoffentlich bald wieder. Also von daher. Ja.
Wie planst du einmal im Jahr großen Familienurlaub oder ist so, dass du so viel reist mit, also jetzt mal unabhängig von Corona, aber davor, dass du so viel reist, dass du sagst, oh nee, ich brauche mal meine Ruhe eher zu Hause oder genieß die Zeit auch?
Nee, also seit ich Kinder habe, also meine Kinder sind, der ältere Sohn ist so 10,5, 11 im Sommer und die Kleine ist 4,5 und dann machst du halt genau das, was die wollen. Also und das ist dann halt einfach griechische Insel und immer genau ins gleiche Hotel. Ja. Also du musst sozusagen, und ich habe das auch, ja, weil also das ist total interessant, weil so bin ich auch aufgewachsen sozusagen. Mhm. Das sind halt so frühkindliche Prägungen. Mhm. Also meine Eltern waren auch sozusagen aus der Gastronomie, ganz interessant. Und ich habe da aber nie einen Zugang gefunden sozusagen dazu. Aber also für meinen Sohn ist total klar, er möchte nach Naxos und immer ins gleiche Hotel sozusagen. Ja?
Wahnsinn. Also und müssen das wir uns eigentlich auf die Kinder spezialisieren.
Ja, ja,
die Kinder. Gar nicht die auf die.
Habt ihr Kinder, oder?
Nee. Also, so für, als Hotelgäste. Also
ja.
Weil
ja,
wenn man die Kinder dann hat, dann wollen die immer nur noch hierher.
Ja, und das Interessante ist, die 4,5-Jährige, die ist dann so, da gibt es auch so ein Hotel, das hat sie jetzt ins Herz geschlossen, sozusagen mit 3,5, sozusagen letztes Jahr.
Ach, herrlich.
Und da gibt es eben so ein, da will sie jetzt, also die erzählt die ganze Zeit, sie will wieder sozusagen genau dort zurück, sozusagen.
Und kann sie begründen, warum? Ist da ein besonderer
Rutsche am Pool? Ja, weil sie sich dort so wahnsinnig, weil, wie heißt das, Bällebad. Weil es ein Bällebad dort gab. Ja, okay. Und ich finde ja, wenn für die Erwachsenen das Essen halbwegs stimmt und wenn das Service rundherum einfach gut ist, wenn alles passt, dann macht man das ja auch total gern. Ja.
Also ich glaube auch, ist wenn ja, die Kinder happy sind, dann seid ihr doch automatisch
happy, eben, oder? Wir haben es einmal versucht, sozusagen dann in Griechenland sind wir irgendwie auch, weil Freunde woanders hin wollten mal, sind wir dann gemeinsam woanders hin, in Griechenland auch, aber unser Sohn fand das einfach gar nicht gut sozusagen. Also, und letztes Jahr sind wir wieder auf Naxos gewesen, sozusagen genau an der gleichen Stelle, wo wir schon 10-mal davor waren, sozusagen, ja.
Aber das ist irgendwie auch so, witzig, oder? Ja. Also mich fasziniert das jetzt gerade total, weil wenn man als Kind, ja gut, klar, man hat immer irgendwas, was man total toll fand und man will das dann wieder haben.
Ich meine, hallo Bällebad, das ist ja, das war das, warum ich freiwillig zu IKEA gegangen bin.
Eben, IKEA, genau.
Ja. Ja, immer.
Ja, ja.
Der
Kids Club im
Wie heißt er denn der? Die haben doch immer so Käfernamen, oder? Bei IKEA.
Nee. Nee, das war Kids Club, keine Ahnung.
Nee, das ist schon Bällebad bei IKEA
das
auch.
Da habe ich auch einiges verloren immer, weiß ich, Schlüssel und was da alles dann irgendwie 2 Tage oder 2 Wochen später dann wieder gefunden wurde.
Ja, siehst du, wir sind immer in so einem Möbelhaus, der Neubert hieß der. Da sind wir Kinder immer total glücklich gewesen, weil da sind wir von diesen Teppichstapeln in der Teppichabteilung, da gab es doch immer diese Teppichstapel, wo man sich dann so durchgewühlt hat. Und da sind wir immer von Teppichstapel zu Teppichstapel gesprungen, haben immer Ärger bekommen, aber das war für uns das Allergrößte.
Ja, klar.
Teppichspringen.
Ja. Teppichspringen.
Ja, weil ich jetzt gerade überlegt habe, was gab es denn bei mir so, aber doch, der Neubert, den es jetzt leider nicht mehr gibt.
Ja. Wenn du buchst, Griechenland, wie buchst du?
Spannend.
Also das in dem speziellen Fall, da hat sich sowas wie so eine fast Freundschaft, würde ich sagen, entwickelt. Also da ruft man dann halt sozusagen an und sagt, wir sagen in dem Jahr dann schon, wir werden aller Voraussicht nach nächstes Jahr wiederkommen. Wir entscheiden es also immer so spät, dass die schon sozusagen in der Hinterhand für uns was reservieren.
Dass weil die wir euch halt anrufen.
Ganz genau, dass die uns dann
kommen
anrufen.
Hier. Kommt aber, die nächste Woche, oder?
Aber sonst, also bis auf den Familienurlaub, würde ich sagen, alles online, ne? Klar. Also,
schon, ja. Und dann bei den großen Bösen.
Bei den großen, weil es halt einfach auch wirklich gut funktioniert. Also, ja.
Also wir geben dir jetzt hier einen sehr schlauen Hinweis.
Bitte.
Mach das nicht mehr.
Das ist quasi unser Lifehack. Mach's nicht mehr, genau. Guck bei den großen Anbietern, schau dir die Preise an, schreib dir die auf und ruf bei den Hotels direkt an.
Ja.
100%ig sind alle Hotels, die es gibt, bereit, den gleichen Preis zu geben. Mhm. Weil bei Booking und Expedia und Konsorten zahlt man als Hotelier richtig viel Kommission. Und die spart man sich natürlich gerne.
Ja, ich weiß. Weil, nein, das war es auch so, deswegen lächle ich so, weil natürlich sozusagen aus Salzburg, wo ich dann doch immer mit der Familie, also das ja. ist dann zum Beispiel auch immer der jährliche Urlaub, sozusagen natürlich nach Salzburg zu Weihnachten und dann. Und da hatte ich einmal den Fehler sozusagen, und das sind wirklich so Freunde aus der Kindheit noch, die jetzt einfach ein sehr schönes und großes Hotel, das Hotel Auersberg in Salzburg, ja. was ich auch total empfehlen kann sozusagen, von der Bettina. Die Schwester hat in Bad Gastein auch ein schönes Hotel. Und da hatte ich einmal den Fehler gemacht, dass ich über Booking das gebucht habe. Und dann mussten wir einen Tag früher abreisen. Und dann habe ich gesagt, nee, ich kann euch das nicht, so gerne ich das machen würde. Aber ja. nee, bitte beim nächsten Mal. Hat das Gleiche gesagt. Und seitdem mache ich es natürlich nicht
mehr. Ja, es ist wirklich, man ist dann auch nicht mehr so flexibel. Als Gast versteht man das oft gar nicht. Und man als Hotelier steht man dann da und sagt, ja, aber ich kann nicht. Es geht nicht. Das ist ein Vertrag. Ja. Ist einfach nicht durchführbar, wenn man irgendwie was verkürzt oder andere Zimmerkategorie und. Ja. Deswegen immer schön direkt buchen.
Ja. Werde ich machen.
Sehr also, gut. Ja.
Ich hab daraus auch schon gelernt sozusagen, aber trotzdem.
Liebe Grüße an Bettina an der Stelle.
Ja, kennst du sie? Ja, ganz toll geführtes Hotel. Also das ist ganz, ganz toll. Ja.
Bist du Skifahrer?
Ja, klar. Also das habe ich nicht. Genau, also als Salzburger speziell, als Wiener würde ich so sagen, das ist gar nicht so selbstverständlich, weil du hast ja da zu den wirklich großen Skigebieten mindestens mal 3 Stunden, aber in Salzburg, also wir sind da echt mit dem Bus am Nachmittag sozusagen, also mit dem Linienbus, also sozusagen hast du die Ski dann und bist zum Untersberg gefahren oder so.
Der U8 einmal nach Untersberg.
Genau, so. Nach Grödig, ja genau.
Also, und fährst du jedes Jahr noch? Ist das auch so Teil?
Also wie mit zu viel Schokolade essen. Also irgendwann, also mich hat es dann einfach irgendwie, ich bin glaube ich zwischen 6 und 16 Jahren so viel Ski gelaufen sozusagen oder Ski gefahren, wie der Österreicher sagt sozusagen, dass ich irgendwann dann keine Lust mehr und nachdem ich dann irgendwie in Wien gelebt hat, hat es mich dann irgendwie gar nicht mehr so angefixt. Also da gab es also schon mal 4-5 Jahre, wo ich gar nicht Skifahren war. Jetzt wieder sozusagen. Aber klar kann ich, das ist wie Schwimmen, das verlernt man nicht. Ja?
Ich habe es in Österreich gelernt, also das ist super. Von Österreichern auf Saison. Ja. Und
Der Deutsche.
Ja. Der konnte auch kein Skifahren, haben die immer gesagt. Naja.
Na, aber du kannst sehr gut Skifahren.
Siehst du, das sagt meine deutsche Frau.
Wahnsinn. Bayerisch.
Aber wo hast du
ich habe am Arlberg gearbeitet.
Am Arlberg, ja, das ist ja Bad wo, in Zürs oder wo? Oder?
Ja, beim Adi Werner
Post am Arlberg, oder?
Nee, wie hieß es denn?
Ja, du hast da gerade
jetzt Lech am Arlberg, oder?
Lech am Arlberg.
Lech am Arlberg, ja, genau.
Und das war auch eine wilde Zeit. Das war meine erste Kommistelle. Und ich war der einzige Deutsche in der Küche. Wir hatten noch einen Bayern da, der hat aber nicht gezählt, weil der kam aus Passau. Und dann haben die mir gesagt, nee, das ist ja schon, der ist schon eingeösterreichisch. Und da habe ich gelernt, Schnitzel zu machen tatsächlich. Mein Küchenchef, der hat damals geschimpft, weil der Koch hatte gesagt, ich soll die Schnitzel machen. Dann habe ich die gemacht. Dann hat er durch die ganze Küche gebrüllt, du kannst den Deutschen doch kein Schnitzel machen lassen. Spinnst, bist du deppert. Und dann habe ich ja, oh Gott. Bin dann aber irgendwie auch wieder, wir haben ja auch lange in Wien gelebt. Und muss sagen, mich fasziniert nach wie vor diese Qualität, die ein Österreicher in die Lebensmittel investiert, das haben wir in Deutschland leider nicht. Also das muss man wirklich sagen. Die große Masse ist, auch in Wien habe ich das festgestellt, die wollen, sind bereit, gute Qualität zu kaufen und wollen gutes Essen essen. Und jetzt aus Deutschland kommt, wenn das Schwein muss dann irgendwie 1,99 Euro kosten und das Hühnchen nur 99 Cent. Das habe ich in Österreich nicht so festgestellt. Das fand ich immer ganz toll, war ganz begeistert.
Ja, so ganz tief verwurzelt sozusagen. Das merke ich auch. Also ein Ding dazu ist dann immer wieder, was ich oft wieder fotografiere und was halt wahrscheinlich auch dann so ein Quotenknaller war sozusagen, wie mache ich das perfekte Schnitzel?
Ja.
Und das dann sozusagen, da gibt es ja auch oder Gulasch und so weiter. Ja. Und da gibt es ja dann die verschiedensten Schulen. Ne? Ja. Wie macht das Reitbauer? Ja. Sozusagen, wie macht das der?
Ja.
Wie macht das schwarze Kamel und so weiter? Und was ich so toll finde, ja, dass jedes Haus sozusagen so seine Top-Siege und dann verraten sie dir so die kleinsten Geheimnisse. Aber auch nicht so ganz alles, sozusagen. aber mit welcher mit welcher Freude und mit welcher Hingabe die darüber stundenlang schwadronieren können, ja,
total.
Bis
total.
Zu den Chefs, also nicht nur die Küchenchefs, sondern auch sozusagen
jeder.
Ja.
Aber das ist faszinierend heute noch, finde ich. Ich war also schon, ich kann es gar nicht mehr zählen, wie oft wir im Plachutta waren und Tafelspitz gegessen haben. Ja, ist
fantastisch.
Der ist immer, also du denkst dir, das kann ja nicht sein, dass er immer noch so gut ist. Also das ist ja so eine, da sind ja nur noch Touristen. Nein, der Wiener geht selber auch und isst den Tafelspitzer. Und der ist, also ich kann immer nur staunen, wenn dann das Brot, das geröstete Brot mit dem Knochenmark, also das ist dann das Highlight überhaupt.
Ja.
Also Plachutta muss man auch sagen, das ist so was, also vor allem mit der Größe, also diese Größe des Restaurants, aber da brauche ich dir nichts erzählen, das ist
ja
Wahnsinn. Aber du stehst da mit offenem Mund und denkst, das kann doch nicht sein, dass du jedes Mal, wenn du dort bist, und ich bin da so vielleicht einmal in zwei Jahren sozusagen so, und es ist immer auf höchstem Niveau und immer gleich gut sozusagen. Ja. Und das fasziniert mich, das ist einfach
mich
ganz
auch.
Fantastisch.
Also
und ich bin auch kein so wahnsinniger Fleischesser, aber dieses Fleisch fasziniert mich einfach wirklich.
Ja, absolut. Also. Aber was ist dein Tipp für Wien, wenn wir gerade dabei sind?
Wien ist sozusagen, Wien? Da geht mein Herz über. Ja.
Und das auch.
Nee, also, weil ich, also da muss man immer sagen, was, also das, was ja auch stimmt, sozusagen, man sagt immer, jeder Wiener hat sozusagen sein Stammcafé und sein Lieblingscafé, ja?
Ja.
Und da muss man dann immer sozusagen, also Stammcafé ist meistens dann sozusagen ganz streng geheim,
ja?
Also, dass man möglichst für sich alleine ist, dass du in Ruhe die Zeitung lesen kannst, dass du Freunde triffst, die du jetzt, also irgendwie, Und dann gibt's halt sozusagen, das andere Café, da ist dann zum Beispiel das Café Sperl oder so, also was jetzt natürlich Touri-mäßig total da ist, aber das ist fantastisch. Das Schwarze Kamel ist ganz großartig, also das Schwarze Kamel, Peter Friese, das ist auch so eine Nummer.
Institution,
also, da hatte ich auch mal das Vergnügen, dass ich da das Buch zum 400-Jahr-Jubiläum fotografieren durfte. Und das war auch so, das war so ein Jahresprojekt. Und da hast du auch so diesen Blick ein bisschen hinter die Kulissen und da siehst halt auch, wie hart dieses Geschäft ist sozusagen. Ja. Und gleichzeitig vorne ist alles ganz locker, flockig und niemals bockig sozusagen, wie meine vierjährige Tochter einfach sagt immer. Aber das stimmt auch. Ne? Also du darfst es niemanden spüren lassen, dass sozusagen der Druck durchkommt oder so.
Ja.
Aber auch diese kleinen Brötchen und dies und jenes, das ist einfach zu niederknien.
Ja,
total,
total.
Und dann gleichzeitig aber auch so, also dass du sozusagen den Querschnitt der Wiener Gesellschaft, also das funktioniert ja auch wie eine Bühne dort, ja. Also
total.
Du hast da sozusagen davor diese Bühne und
sozusagen. Das ist aber echt so.
Ich würde sagen, das ist wirklich der absolute Querschnitt der Wiener Gesellschaft sozusagen. Ja,
total, stimme ich total zu.
Und das ist einfach großartig, wenn man das sozusagen einfach in einem verbinden kann. Ja,
absolut.
In einem fokussieren kann. Ja. Und dann natürlich Spitzengastronomie, finde ich, das Steirer Eck, das finde ich einfach nach wie vor. Also da habe ich jetzt auf meinen Reisen, ich bin jetzt überhaupt kein Experte, was gutes Essen oder so.
Muss man ja nicht, hauptsache es schmeckt.
Aber ich finde, das ist Steirer Eck, also auch das alles, die Architektur, also und auch das Ehepaar Reitbauer, wie die das einfach so auch eine ganz persönliche und freundliche Art und Weise sozusagen.
Ja, also ich.
Also das finde ich einfach ganz toll. Also das ist zum Beispiel, und dann halt so ganz tolle Wirtshäuser, ja, die jetzt teilweise auch neu erfunden würden. Also so da ist zum Beispiel ein Beispiel, das heißt Zur Herknerin.
Okay.
Das ist so im vierten Bezirk so ein altes Gasthaus, das jetzt so wieder eröffnet wurde von, ich weiß nicht, ob sie Quereinsteigerin ist, aber es wirkt so. Also es wirkt so ganz neu, anders. Und du hast da halt einfach, da gibt es halt so Krautrouladen und alles so wirkliche
Hausmannskost,
die aber so einen gewissen Spin hat, wie man so schön sagt.
Ja, schön.
Das
Neudeutsch.
Müssen wir mal.
Zur Herknerin, ja.
Und was wäre so Hoteltipp für Wien?
Ja, da gibt es auch wieder mehrere.
Okay,
gibt es auch wieder den Stamm und das Lieblings.
Ja. Also Sache?
Sache ist natürlich super. Also das kenne ich auch jetzt so. Also jetzt von einer anderen Seite, weil ich dort auch mal sozusagen die Werbefotos begleiten durfte und so weiter. Das ist natürlich ganz toll. Das ist halt einfach gehobenste Hotellerie und das funktioniert alles und das ist alles toll und der Salon und
allein also schon die Uniform.
Ja, wie man sich das so einfach so vorstellt. Genau. Aber und der Hoteldirektor, mir fällt jetzt der Name nicht ein, der ist vor 2 Jahren in Pension gegangen. Und was mich so fasziniert hat, da hatten wir dann auch für Geosaison sozusagen so eine Geschichte gemacht und da hat Oliver Maria Schmidt, der früher Chefredakteur von der Titanic war, der hat halt immer so Städteporträts und ich habe wahnsinnig viel mit ihm zusammengearbeitet, der so diesen humoristischen Spin sozusagen einer Geschichte immer gegeben hat. Und der hat dann mit dem Hoteldirektor ein Interview geführt sozusagen und dann der hat sich zum Beispiel immer die Komplimentkarten mit nach Hause genommen und hat dann für 70 Gäste jeden Tag eine persönliche Note geschrieben.
Das habe ich schon mal gehört.
Und ich finde es einfach sowas von wahnsinnig nett.
Ja, das ist
und sozusagen, dass du auch das Gefühl hast, sozusagen, der nimmt dich persönlich in Empfang und sagt, wenn es irgendwo was gibt, bitte melden Sie sich. Und du hast aber immer das Gefühl, auch wenn du dich nicht meldest,
Aber es
passt alles, es passt alles, ja. Und das ist ja sozusagen das Schönste. Was, ne?
Ja, große Kunst.
Auch, das ist dann wirklich große Kunst sozusagen. Und der war so hingerissen, Oliver Maria Schmidt war sozusagen so hingerissen, dass der sozusagen dann nach Hause sich sozusagen die Hausaufgaben nach Hause nimmt.
Ein bisschen was davon.
Total.
Liebe Frau Vogel, lieber Herr Vogel, herzlichen Dank, sozusagen, dass Sie bei uns Gast waren.
Ja, ja.
Es war mir eine besondere Ehre.
Und vor allem, also da muss ich jetzt eine Lanze brechen. Das ist so wichtig, dass man alle Gäste, die in einem Zimmer wohnen, anspricht und nicht nur die Person, die das Zimmer bucht. Das ist nämlich total oft so, dass wenn du jetzt mit deiner Frau reist, dass nur du angesprochen wirst, weil du gebucht
Lieber
hast.
Lieber Peter, schön, aber dass du wieder da bist.
Total oft.
Also uns gerade auch.
Uns total oft. Total. Und ich reg mich dann immer auf, weil ich mir denke, also man, vor allem Philipp weiß das und er gibt dann auch schon immer beide Personen an.
Bitte nicht, bitte nicht.
Und dann ist das Erste, was gemacht wird, ist auf die Willkommenskarte zu schauen. Und da geht es mir auch gar nicht darum, dass ich nicht wertgeschätzt mich fühle oder so. Da geht es einfach um Respekt. Also auch wenn die Kinder mitkommen, dann schreiben wir hier im Orania, werden die Kinder mit aufgeschrieben.
Ja, total wichtig.
Und wenn der
sieht man
Hund
ja
dabei
an unserem Verhalten,
ist,
an unserem Reiseverhalten.
Total.
In Wahrheit entscheiden die Kinder.
Genau, so ist es. Und selbst wenn der Hund mitkommt, dann steht der Hundename drauf, weil wir das vorher rausfinden, was wichtig ist. Und das ist echt immer das für alle da draußen. Achtet da drauf und wenn es nicht so ist, sprecht es an, weil das ist wirklich, es macht einen Unterschied in der Hotellerie. Wenn alle da genannt
werden. Was zu Wien noch, weil ihr gefragt habt, Lieblingshotel oder Hotel, was super ist, ist das Hotel Altstadt Vienna. Vor allem die Gegend ist wahnsinnig schön.
Das ist Altstadt Vienna, wo ist das?
Das ist in der Kirchengasse im 7. Bezirk, gleich hinterm Museumsquartier. Das ist eigentlich so ein Boutique-Hotel. Also Boutique-Hotel jetzt, ich mag den Begriff nicht so, aber das ist in Wahrheit in einem alten Wohnhaus. Und die haben sich sozusagen immer mehr und mehr sozusagen ins Wohnhaus vorgearbeitet und haben dann von verschiedensten Top-Architekten dieser Welt sozusagen eigene Zimmer designen lassen. Okay. Und das hat so eine persönliche Note und da dürfte auch die Familie ganz stark dahinter stecken und so weiter, dass ich das ganz toll finde. Und das Hotel Hollmann im 1. Bezirk finde ich auch ein ganz ein tolles Hotel. Da weiß ich jetzt im Moment nicht, wer das jetzt führt, aber das hatte ich ganz am Anfang, weil ein Freund von mir die Architektur ganz toll gemacht hat. Und da fand ich auch wieder das Interessante, dass ich dann andere Architekten wieder getroffen habe, mit denen ich befreundet bin. Und da habe ich gesagt, wie heißt nochmal das Hotel da im 1. Bezirk, das Hollmann? Da hat die eine Architektin gesagt, sie hat keinen einzigen architektonischen Fehler gefunden im ganzen Hotel.
Wow.
Oder fast keine. Und das finde ich dann interessant, auch wer reist sozusagen.
Ja, total.
Wenn ein Architekt reist, der sieht dann oder die sieht dann ganz was anderes als jetzt ich als Fotograf vielleicht. Oder ganz interessant ist es dann, wenn natürlich Hotellerie besucht andere Hotels sozusagen.
Ja, das ist...
Das ist natürlich dann vermintes Terrain sozusagen.
Ja, das stimmt. Ja,
wir finden das auch immer ganz spannend, weil wir lernen unheimlich viel durchs Reisen. Klar. Also ich glaube, aber jeder Beruf oder jeder Mensch, der so offen mit offenen Augen durchs Leben geht, lernt. Der kann eh immer lernen. Also mein Lehrchef hat immer gesagt, du musst mit den Augen stehlen. Mhm. Und das finde ich total spannend, weil es wirklich so ist, also wenn man irgendwo reinkommt. Aber es ist auch spannend zu sehen, ist ein Unterschied, wenn du privat reist und wenn du geschäftlich reist?
Total.
Ja? Was ist dir dann wichtig, wenn du geschäftlich reist?
Also wenn ich geschäftlich reise, wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Job habe, wo ich jetzt zum Beispiel in Stuttgart jetzt 5 Tage bin, mhm. dann ist mir fast am liebsten sozusagen, ich bin in irgendeinem, ich weiß nicht, ob man das sagen darf, aber Motel One, auf dem Standard, weil es einfach sozusagen, egal wo du bist in Deutschland sozusagen, du kannst 24 Stunden einchecken, egal ob du zu spät kommst. Ich war schon so oft dann irgendwie um 3 in der Früh, wenn sich der Flug verspätet hat oder irgendwo, wo du dann in irgendeine Waldlichtung fährst, weil dich das Navi irgendwo falsch hingeführt hat und dann irgendwie in dem Boutique-Hotel haben sie den Schlüssel irgendwo hinterlegt, wo es du wieder nicht findest. Also deswegen, also wenn ich jetzt im Hotel nichts zu tun habe, ist mir... Und ich verbringe nur die Zeit zum Schlafen dort. Ja. Also in den Großstädten finde ich es dann einfach, wenn das sozusagen großstadtkompatibel ist, gute Lage, easy check-in, easy check-out, Frühstück und that's it sozusagen. Ja.
Ah. Frühstück ist dir wichtig?
Nein, Frühstück ist mir gar nicht so wichtig. Da bin ich eher so italienisch gepolt. Also dass ich einfach Espresso und dann Croissant und das reicht mir auch. Ja. Aber dass ich zumindest die Entscheidungsmöglichkeit habe. Ja. Also
zwischen Schoko-Croissant und...
Ja, genau. Nee, und das finde ich da total okay. Und also einfach sozusagen, dass ich weiß, was ich kriege sozusagen. Ja. Und dann gibt es halt sozusagen, wenn ich beruflich reise, gibt es natürlich auch diese Jobs, wo das ganz wichtig ist, dass du zum Beispiel, wenn du jetzt eine Designgeschichte machst oder über Hotels zum Beispiel. Also ich habe auch so Geschichten über New York gemacht, wo du dann alle 2 Tage in einem anderen Hotel untergebracht bist, weil du halt über das Hotel auch berichtest sozusagen. Ja. Also wo dann halt einfach 35 Seiten Geschichte im Geosaison sind, Top 10 Essen, Top 10 Restaurants und so weiter. Und da lernst du halt eine Stadt richtig profund kennen und auch die Hotellerie. Und da ist es schon wichtig, dass du dann auch dort wohnst und gleichzeitig auch fotografierst und das tust und miterlebst und auch diese Unterschiedlichkeit der Hotelkategorien sozusagen auch durchmachst. Ja. Also sozusagen von Budget bis
High-End
bis total High-End sozusagen, dass du Peninsula und alles auch mit hast. Oder dann, wenn du zum Beispiel jetzt so, wenn ich mich so an die schönsten Reisen erinnere, also die ich jetzt beruflich gemacht habe, wenn du in Kenia auf Safari bist oder so, dass du dann halt wirklich einfach auch dieses wirkliche Erlebnis hast sozusagen. Ne?
Ja. Aber wenn du sagst, also was war so für dich das absolute Highlight an Hotel, könntest du das sagen? In einem Hotel, wo du sagst, boah, da war ich auf Reisen, das hat mich wirklich total fasziniert.
Also was ich ganz toll fand, aber das war halt auch irgendwie die Lage und alles, das war so in Kenia, da waren wir sozusagen so auf Safari, da war so Elsass Kopje, glaube ich heißt das, das ist irgendwie so in der Massama, also das ist einfach Hammer, aber das ist einfach auch so, das sind so Art Baumhäuser, die so wirklich im absoluten Luxusstil ausgebaut, also wirklich in den Baum hineingebaut und rundherum die ganze Nacht hast du sozusagen den ganzen Dschungel hörst du dann sozusagen und es ist einfach und du wachst dann auf und hast einfach wirklich den Blick freigegeben und da vorne ist dann noch eine Badewanne irgendwie so positioniert, also es ist total abgehoben und abgefahren sozusagen. Ja.
Und das ist also in Kenia?
Das ist Elsass, ich glaube Elsass Kopje.
Das ist eine ganz
Ja, Elsass Kopje ist sozusagen.
Mal fragen, ob die
also
Family-Raten haben.
Das war, das fand ich ganz toll sozusagen. Ja,
das glaube ich.
Ich finde halt auch, gerade als Fotograf oder als Reisejournalist unterwegs bist, die Verschiedenartigkeit von Reisemöglichkeiten oder so. Ja. Ja. Also dann auch mal so Kreuzfahrt, was für mich als. Also deutlich zu jungen Kreuzfahrt-Tour, also ich war da Anfang 30 oder so, hatten wir mal, da gab es dieses es gibt es nach wie vor, aber nicht mehr in diesem Ausmaß, das Reisemagazin Merian. Mhm. Und die hatten halt so ein monothematisches Heft. Und da gab es ein Heft nur über die MS Europa. Und dann waren halt 5 Fotografen und jeder hat sozusagen eine 11-Tage-Tour gemacht sozusagen. Und ich hatte halt das besondere Vergnügen, dass ich dann von Buenos Aires über Kap Horn auf die Osterinseln sozusagen diese Tour. Ja. Und das war halt mindblowing. Also das war einfach, das war sozusagen, also diesen ganzen Beagle-Kanal und Patagonien sozusagen mit dem Schiff zu bereisen und dann halt alles noch so 5 Sterne plus, ja. Also du hast halt einfach nur die Schlappen so, und hast dann die Kamera so am Bauch gehalten und hast nur so auslösen müssen. Und das war schon, also das ist so Reisen der besonderen Art.
Aber, hast du dann auch die Texte geschrieben, weil du gesagt hast,
das war total luxuriös. Da gab es sozusagen einen Schreiber und den Fotografen und wir sind dann immer im Team gereist.
Musstet euch aber eine Kabine teilen
oder noch nicht machen? Nee,
auch noch
nicht. Wow. Nee. Das war dann beim zweiten Mal, da habe ich dann gewusst, jetzt ist das auch durch, weil da habe ich dann gesagt, nee, dann mache ich es nicht. Also, nee, weil das ist so eng. Also und MS Europa und dann das ist halt schon irgendwie, also ja, wenn man nicht dafür zahlen muss.
Das ist dann auch noch der andere Blickwinkel.
Ja, genau. Ja. Und das ist ja auch sowas, wenn man da befreit ist davon, dann ist es natürlich auch was anderes.
Ja. Aber das ist ja auch so. Also egal, ob man auch essen geht, ob man wir waren in Paris und waren auch schockiert von den Preisen. Das war unsere Hochzeitsreise.
Ja,
und
ich habe gedacht,
ich hau richtig einen raus und buche mal so ein richtig tolles Hotel.
Und dann haben wir am Bahnhof
im Crillon oder
ja, ich wollte richtig schön. Und dann habe ich die Preise gesehen und habe gesagt, du Schatz, weiß nicht, dafür kannst du dir eine neue Handtasche kaufen, eine richtig gute. Und dann haben wir uns auch entschieden und sind dann auch in Citizen M. Wir sind große Fans vom Citizen M. Und irgendwie, ich finde, es kommt auch so ein bisschen auf die Reise, wie du es eben schon gesagt hast, auf die Reise drauf an. Wenn du irgendwo in der Stadt bist, ist es dann wichtig, dass das Hotel so atemberaubend gut ist oder ist dann eher wichtig, dass es im richtigen Viertel ist, wo du Lust zu hast und so. Also ich muss aufpassen, was ich sage, weil wir hier ja davon leben, dass die Gäste bei uns bleiben und nicht rausgehen. Nein, aber ich finde, das kommt auch immer darauf an. Deswegen finde ich es auch immer spannend zu hören, wenn man geschäftlich viel reist und das bist du ja, was ist dann wichtig? Am Ende ist es, dass du, weiß ich nicht, wahrscheinlich deine 6 oder 8 Stunden Schlaf hast.
Und ich habe das auch gelernt von wirklich tollen schreibenden Kollegen oder so, die sich dann halt wahnsinnig gut auskennen vor Ort dann zum Beispiel. Also da gab es dann so einen Kollegen, mit dem ich wirklich viel durch Frankreich gereist bin. Klaus Simon heißt der. Der wurde auf der Straße gegrüßt von Leuten, weil die ihn alle kannten sozusagen. Ja, also das war total bizarr. Als Kölner ist er da sozusagen. Der war so oft in Frankreich, dass der einfach wirklich bekannt war dort.
Sozusagen. Das liegt aber nicht nur am ihm, sondern Kölner. Am Kölner.
Sozusagen. Ja, ja, eben, genau. Ja. Weltoffen.
Nie leise. Ja,
also egal wo ich jemals in meinem Leben war, das erste, was ich immer kennengelernt habe, war die Kölner.
Ja,
das war immer so, wo kommst du her? Aus Köln? Oh, Spruch aus Köln.
Wo bist du
geboren?
So wie in der Gastronomie die Österreicher, die sind auch überall.
Die sind also, überall.
Und da auch bei der MS Europa, da wurde es dann vorgestellt dem Kapitän Hanseat, Hoteldirektor, ja, grüß dich, servus.
Klischee.
Ja, der Bur, woher kommt er und so. Ja, und,
das stimmt.
Ja, und diese Österreicher sind da halt in der Hotellerie. Weil die das halt auch, ich weiß es nicht.
Die hat es im Blut, die Österreicher haben es
viele,
im Blut. Die sind
super gerne
Gastgeber.
Und ich glaube, also ich meine, jetzt gut, komme ich aus der Branche, aber die meisten Österreicher, die man kennenlernt, du hast eben auch gesagt, ja, meine Eltern hatten auch Gastronomie. Also
ja, genau.
Die meisten irgendwie haben auch seit Kind auf irgendwie eine mit Verbindung. Gastronomie zu tun.
Ja. Ich sage immer, das, was im Ruhrpott die Stahlindustrie ist, ist bei uns die Tourismusindustrie sozusagen. Und es ist ähnlich hart sozusagen. Ja,
ja, ja.
Es
ist, absolut.
Das ist
auf jeden
Fall hart.
Total. Unter Tagbau sozusagen in der Gastronomie, weil es ist ja wirklich so in Österreich, wenn du, ich frage dann immer sozusagen auch so, ja, welche österreichische Weltmarke ist denn bekannt? Und dann ist wahrscheinlich Red Bull, gehört ja auch quasi zur Gastronomie, also
ja.
Und dann ist es aber auch schon...
Na, Manna?
Man naja, aber nicht in Amerika oder so. Also etwas, was sozusagen, na also doch. Ich sage jetzt so wie Mercedes, Porsche,
ah, ja, okay.
BMW, also ach, deutsche ja. Industrie, sozusagen ja. so Siemens, ja, das sind ja, ja alles.
Ja, ja, das stimmt. Dann
und da könnte Österreich schon ein bisschen...
Wird's eng.
Da wird sozusagen, dann wird sozusagen das ganze Qualitätsmanagement und alles wird halt sozusagen in die Gastronomie, ja, Küche, ja, ja, alles reingepumpt sozusagen. Ja. Alles, was wir drauf haben.
Es ist spannend, in Österreich gibt es die Ausbildung Koch-Kellner.
Ja.
Und das gibt es ja nirgendwo anders. Also
hier so, gibt's muss man
eine Koch-Ausbildung machen und eine Kellner-Ausbildung, ja, ja, eine Service-Ausbildung. Ja. Und in Österreich haben dann immer die Köche meistens und gelernt, ja, ich habe Koch-Kellner gelernt.
Joi, joi, joi.
Oh, das habe ich geliebt.
Ja.
Hast du das schon gemacht? Jo, eh, Chef. Ist das schon fertig? Jo, eh, Chef.
Monsieur Chef. Monsieur.
Wir haben noch eine Kategorie. Du warst noch nicht bei uns Ente essen.
Nee.
Wir haben
eine
relativ gute Peking-Ente. Der letzte Gang der Peking-Ente ist ein Glückskeks.
Mhm.
Und weil wir uns die Sprüche ausgehen, fragen wir unsere Gäste immer nach einem schönen Glückskeks-Spruch. Also du kannst, ob es ein guter Witz ist, hatten wir auch schon, oder eine Lebensweisheit.
Mhm. Er muss halt in einen Keks passen.
In einen Keks, also kurz und prägnant.
Genau.
Das wäre dann perfekt.
Be prepared.
Ja. Vor allem, ja, der ist Englisch, das ist gut.
Oder sei vorbereitet, ja, kann, ja, man ja auch sagen. Ja.
Auf was?
Auf alles. Also und dann würde ich Punkti, Punkti, Punkti. Ja.
Ist das so ein bisschen dein Lebensmotto?
Nee, aber ich finde es immer ganz gut. Also mir haben das mehrere Leute so auch, also ist gerade wenn du zum Beispiel Reisen unternimmst oder so, dann ist es schon immer ganz gut. Ja. Und also ja, vorbereitet zu sein, nicht über vorbereitet, also ich, ja, bin ja Österreicher, da passiert sowas eh nicht sozusagen, aber da ist immer genug Interpretationsfreiraum oder so, aber ich glaube, dass es schon ganz gut ist. Ja,
ja,
ja, also dass man zumindest weiß, was man hinter der nächsten Ecke erwarten könnte sozusagen. Ja,
ja,
also,
was man dabei haben sollte. Oder, ja, ja, doch, finde ich auch. Ich habe gestern zum Beispiel... Weil
oder Erwartungshaltung. Vieles, ja, hat ja auch immer mit Erwartungshaltung zu, ja, tun sozusagen.
Ja, ja. Aber das ist immer, ja, die darf man eigentlich nie hoch haben.
Nee, eben, genau. Ja, also du willst einfach, sei vorbereitet auf alles. Vom Schlimmsten bis aufs Beste.
Ja, ja,
sozusagen. Also,
quasi vom Meerschwein zum Ceviche.
Und dann wird immer das Beste eintreten, sozusagen. Ja.
Oh ja, das stimmt, das stimmt. Ja. Sehr schön. Dann kommen wir jetzt auch schon zum Ende unseres, ja, Gesprächs.
Ja.
Es war sehr, leider, schön, Peter. Ich hoffe, dass, ja, wir nochmal in den Genuss kommen, vor deiner Linse zu stehen, dass du vielleicht auch,
oh Gott, nee, da wäre ich total
schönes,
aufgeregt,
ein schönes Pärchen fotografierst. Nein, Spaß, einfach Spaß beiseite. Es war uns eine große Freude. Ist immer schön, auch gerade wegen Wien. Ich habe schon, ja, vorher gesagt, wir freuen uns immer ganz besonders auf Österreicher. Sind auch gut befreundet mit Willi, den kennst du ja auch.
Der Willi Schlögl, ja, ja.
In Berlin gar nicht, da kommt man gar nicht dran vorbei, nee, als Österreicher, glaube ich.
Ja, das Schöne ist ja, sie hatte mal eine Geschichte sozusagen, Berlin und die neue Küche. Und irgendwie, also die Redaktion hat mich dann angerufen, hat gesagt, du hast jetzt schon den 10. Koch, den 10. Sommelier, sozusagen alles Österreicher. das geht mit, also... Du wirst bestochen, sozusagen, ja. Da habe ich gesagt, es gibt niemanden. Also jetzt weiß ich, wo ich für Peking-Ente, ja. Nee, aber so ist es nicht. Nur also, ja, ja, wie gesagt, du findest überall, und das
überall
ist auch schön. Ja.
Österreicher sind überall.
Sehr,
ja,
schön.
Das ist auch gut,
ja,
so.
Danke vielmals, danke.
Schön, dass du da warst.
Hat mich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ja.
Danke.
Uns auch.